Liebe Geschwister, wir hören nun den ersten Teil der Auslegung des zweiten Briefs des Apostels Paulus an seinen Schüler Timotheus unter der Überschrift Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Und wir lesen dazu 2. Timotheus 1, Vers 1 bis 8. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an meinen lieben Sohn Timotheus. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Ich möchte nochmal mit uns beten und bitten, dass wir uns dazu erheben. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du dem Apostel Paulus diesen Zeugenmut, diese Kraft geschenkt hast im Gefängnis, dass er dieses Vermächtnis an die Gemeinde geschrieben hat. Und wir können viel daraus lernen, bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort recht verstehen können, wie Jünger hören, dass du uns stärkst und zurüstest, auch wenn auf uns Bedrängnis zukommt, dass wir stark sind in dir. Wir loben und preisen dich für alles. Amen. Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Es wird eine Begebenheit berichtet aus der Zeit der ersten Christen. In Rom könnt ihr ja heute noch das große Amphitheater, das Kolosseum sehen. War schon mal jemand in Rom und hat das betrachtet? Also dieses runde Gebäude, da wurden ja viele Dinge veranstaltet. So eine Art Zirkus, wie es auch heute gibt. Aber wir wissen auch aus der Geschichte, es gab auch blutrünstige Spiele in Anführungsstrichen und vor allem viele Hinrichtungen von Christen, die dort den wilden Tieren vorgeworfen wurden. Und nun wird über den Baumeister des Kolosseums, das übrigens 87.000 Zuschauer fassen konnte, auch heute noch 87.000 Zuschauer fassen konnte, Folgendes erzählt. Der Kaiser sagte zu dem Erbauer, gefällt dir mein Bau? Dann will ich dir vor der versammelten Volksmenge danken und dir zu Ehren einen großen Festtag machen. War also bei der Einweihung gewissermaßen. Und tatsächlich, das Werk war gelungen. Das Kolosseum, heute stehen ja noch Ruinenreste, aber so, dass man immer noch diese gewaltige Architektur bewundern kann. Und dann kam der Tag der Eröffnung und der Architekt oder Baumeister sollte durch ein besonderes Schauspiel geehrt werden. Damals hieß es ja Panem et Circenses, Brot und Spiele. Und dann rief der Kaiser, führt die gefangenen Christen herein. Führt die gefangenen Christen herein, dass sie sterben durch die Rachen der Löwen. Und dann wurden sie hereingebracht, Alte und Junge und Männer und Frauen und Kinder. Und sie traten Psalmen singend in die große Arena. Und dann wurden die Gitter der Käfige aufgezogen und Löwen, Leoparden, Tiger und andere Raubtiere traten zunächst verwirrt blinzelnd in die Arena. Sie waren hungrig gehalten worden, ja bewusst. Und dann haben sie sich erstmal orientiert und dann haben sie gesehen, dass da Menschen sind. Und sie haben sie erst angeschaut und dann, die haben immer noch gesungen, die meisten. Und dann in mächtigen Sätzen plötzlich sprangen die Bestien auf diese Christen und Christinnen los Und ja, dieses christliche Schauspiel haben dann die Tausende, Zigtausende angeschaut, heidnische Römer ja meistens, und haben dann gesehen, wie die Raubtiere die zerrissenen Leichname durch die Arena zerrten. Und von den Galerien erscholl der Ruf: Salve Imperator, Heil sei dem Herrscher, dem Kaiser. Und dann geschah etwas sehr Überraschendes. Es war ja ein Fest zu Ehren des Baumeisters, und er erhob sich plötzlich von seinem Ehrenplatz, dieser Baumeister. Und wisst ihr, was er sagte? Mit gewaltiger Stimme in die Versammlung hinein: Ich bin auch ein Christ. Und es war allgemeines Entsetzen. In ihrer Wut ergriffen sie ihn und warfen ihn auch hinab vor die blutdürstigen Bestien, die ihn zerrissen. Das war des Baumeisters Ehrentag. Und der Herr Jesus sagt: Wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem möchte ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Hätten wir geschwiegen oder hätten wir uns auch dazu bekannt? Wir wissen ja, dass ein himmlisches Erbe auf die wartet, die sich zu Jesus bekennen. Und dieses irdische Dasein, wie kurz, wie vergänglich, wie anfällig für Krankheiten und ja, Leiden ist unser irdisches Dasein. Das kurz zur Einleitung, eine Begebenheit, die uns deutlich macht, was dieses bedeutet. Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Wen fürchten wir mehr, Gott oder Menschen? Nicht immer sind wir so mutig wie dieser Baumeister. Nicht ganz so schlimme Dinge kommen auf uns hier in Deutschland zu, in Europa. Aber schaut mal nach Nordkorea, wo jetzt Krieg droht, wie es dort unseren Geschwistern geht, wie sie gefoltert, in Straflager gesperrt werden, wie sie auch hingerichtet werden, wenn sie sich zu Jesus bekennen. Hätten wir auch diesen Mut? Nur durch Gottesfurcht kann diese Menschenfurcht vertrieben werden. Und es geht darum, dass wir Gott über alles lieben und ehren, Jesus über alles lieben und ehren. Und das hat auch der Apostel Paulus getan, bis ans Ende. Er war mehrfach im Gefängnis, wie man aus seinen Briefen entnehmen kann. Es gibt wohl zwei Gefangenschaften des Apostels Paulus. Als er den ersten Timotheusbrief schrieb, war er wieder freigekommen, und beim zweiten Timotheusbrief saß er wieder im Gefängnis. Ich möchte es jetzt diese historischen Fakten nicht lange auslegen, deshalb möchte ich es nur kurz zitieren aus diesem empfehlenswerten Bibelkommentar von John MacArthur, die John MacArthur Studienbibel über den historischen Hintergrund. Das möchte ich jetzt nur kurz vorlesen. Er schreibt: Paulus wurde aus seiner ersten Haft in Rom für eine kurze Zeit des Dienstes entlassen und schrieb während dieser Zeit den ersten Timotheus- und den Titusbrief. Beim zweiten Timotheusbrief, den wir jetzt betrachten wollen in dieser Woche, befindet Paulus sich jedoch bereits wieder in einem römischen Gefängnis. Offenbar hatte Nero ist ja geradezu ein Prototyp des Antichristen, einer der antichristlichsten und blutrünstigsten Kaiser, wahrscheinlich auch ein Wahnsinniger, wie man aus der Geschichte weiß. Nero hatte ihn im Rahmen seiner Christenverfolgung verhaften lassen. Das war an sich die erste große Verfolgung damals. Und nun gibt es ja Unterschiede zur ersten Haftzeit. MacArthur schreibt hierzu: Im Gegensatz zu seiner ersten Haftzeit, wo Paulus zuversichtlich hoffte, bald entlassen zu werden, hatte er diesmal keine solche Hoffnungen. Also die erste Verhaftung war wohl so um 60 nach Christus und die zweite um 66, wo dann dieser blutrünstige Tyrann Nero herrschte, der ja diese großen Verfolgungen machte, um seinen eigenen Brand, den er wohl in die Wege geleitet hatte, um die Stadt neu aufzubauen, um diesen den Christen in die Schuhe zu schieben. Er hatte einen Sündenbock gesucht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass er eben selber hat den Brand stecken lassen, Rom, weil er in seinem Wahnsinn der Architekt eines neuen Rom sein wollte. Aber dann war der Hass der Bevölkerung so groß, dass er einen Sündenbock brauchte, und dann hat er eben die Christen als eine neu heraufkommende Bewegung, die ihm verhasst war, hat er ihnen die Schuld zugewiesen, zu Unrecht. Und auch Paulus und auch viele andere Christen waren eingesperrt und wurden dann auch hingerichtet, den Tieren vorgeworfen oder auf andere Weise getötet. Ich lese nochmal hier weiter aus der Studienbibel. Als er, also Paulus, zum ersten Mal in Rom in Haft war, ca. 60 bis 62 nach Christus, hatte Nero noch nicht mit seiner Christenverfolgung begonnen. Die begann erst 64 nach Christus. Und so stand Paulus lediglich unter Hausarrest und hatte reichlich Gelegenheit, mit Menschen zu kommunizieren und ihnen das mit dem Evangelium zu dienen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 28. Ja. Damit endet übrigens ja die Apostelgeschichte. Aber er hat ja da noch weitergelebt. Vom Tod des Paulus ist da noch nicht die Rede. Und dann, ich zitiere weiter, dieses Mal 5 oder 6 Jahre später, ca. 66 bis 67 nach Christus, befand er sich jedoch in einer kalten Zelle. Kapitel 4, Vers 13 werden wir das dann noch lesen. In Ketten, Kapitel 2, Vers 9. Und hatte keine Hoffnung auf Freilassung, Kapitel 4, Vers 6. Und was vielleicht noch schlimmer war, das sehen wir auch gerade im 2. Timotheusbrief. Paulus war von nahezu allen engen Freunden verlassen, weil sie Verfolgung befürchteten. Sie waren auch nicht alle so mutig. Wer will schon gerne einfach sich fressen lassen von den Tieren, aber wenn es nicht anders geht, dann den Herrn nicht verleugnen. Das ist ganz wichtig. Und er sah seine baldige Hinrichtung bevorstehen. Und daher drängt er in diesem Brief Timotheus, er solle schleunigst zu ihm nach Rom kommen und ihn ein letztes Mal besuchen. Und ich schließe mit einem Zitat hier auch von MacArthur. Im Bewusstsein seines nahenden Endes gab Paulus in diesem Brief den nicht-apostolischen Mantel des Dienstes an Timotheus weiter und ermahnte ihn, seine Aufgaben weiterhin treu auszuüben. Das ist also der Hintergrund, ganz kurz jetzt historisch, dieses Briefes. Es gibt natürlich auch die Bibelkritiker, die sagen, es hätte irgendein anderer im 2. Jahrhundert geschrieben. Aber es ist völlig frevelhaft und unlogisch auch, das zu behaupten. Das ist ein so persönlicher Brief über das Leiden, über das Vermächtnis des Apostels, dass nur ein ungläubiger und gottloser Verstand solche Märchen erfinden kann, dass das ein anderer geschrieben hätte als Paulus. Aber so lernt man es leider im Theologiestudium. Ja, es ist traurig, diese Bibelkritik, was sie alles erfindet. Und je mehr von Paulus drinsteht, umso mehr sagt es ja nicht von Paulus. Also immer das Gegenteil. Und dahinter steht hinter dieser Bibelkritik der Diabolos, der Durcheinanderbringer, zu Deutsch der Teufel. Historisch-kritische Methode. Ich sage oft hysterisch-kritisch, weil es nicht mehr logisch ist, sondern es ist völlig im Grunde abgefahren, was da behauptet wird. Ja, jetzt wollen wir aber Vers für Vers einiges hier miteinander betrachten. Wir haben einige Stichworte aufgeschrieben. Und Vers 1 lesen wir also: Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Der Absender ist also Paulus, und das heißt ja bekanntlich der Geringe, nicht wie der große Saulus, der er vorher war. Saul, der große König. Diesen Namen hatte er und jetzt der geringe Diener des Herrn. Er nennt sich auch in anderen Briefen Sklave Jesu Christi. Hier nun schreibt er als Apostel, indem er ja praktisch das Vermächtnis weitergibt an sein geistliches Kind Timotheus. Timotheus bedeutet ja Gottesfurcht. Time, Ehrfurcht, Theos, Gott. Ehrfurcht vor Gott. Also der geringe Diener Christi schreibt an seinen Jünger, der gottesfürchtig ist. Das ist die Bedeutung der Namen jetzt einfach. Apostel Christi heißt ein Gesandter des Herrn Christus, der im Auftrag Jesu handelt. Und Apostel aber ist er als Spätberufener. Der erhöhte Herr ist ihm vor Damaskus erschienen und hat ihn beauftragt, ihm zu dienen. Und da kam es ja dann zur Bekehrung, zur Taufe. Und so diente er dem Herrn bis an sein Ende, wofür nun gerade dieser 2. Timotheusbrief steht. Er ist Apostel nicht aus eigenem Willen, sondern durch den Willen Gottes. Also Gott hat ihn berufen. Gott in seiner Souveränität beruft, wen er möchte. Und wenn der Ruf uns erreicht, liebe Geschwister, dann sollen und dürfen wir ihn auch annehmen. Hast du auch einen Ruf vom Herrn, ihm zu dienen, wie auch immer? Sei es in deiner Familie als Zeuge des Herrn zu leben, sei es vielleicht auch als Missionar in die Stadt zu gehen oder vielleicht auch in ein anderes Land. Der Herr spricht durch sein Wort, durch die Verkündigung, zu uns und wir sollen uns nicht verschließen. Weiter lesen wir nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Wörtlich steht hier Evangelium, nach dem Evangelium des Lebens. Und zwar ist nicht das biologische Leben gemeint, sondern das ewige Leben. Steht hier im Griechischen der Begriff, das Leben, das also über das Irdische hinausgeht, Leben an sich, also nicht nur das Leibliche. Und das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die uns ewiges Leben verheißt, was wir nur allein in Jesus Christus empfangen dürfen. Wir sehen also, welche Fülle an Wahrheit schon in diesem ersten Vers drinsteckt. Jedes Wort in der Heiligen Schrift ist wichtig. Und dann im Vers 2 der Adressat. An meinen geliebten Sohn Timotheus. Wenn man zunächst liest, denkt man vielleicht, na, der Apostel Paulus war doch nicht verheiratet und hat einen Sohn, vielleicht einen unehelichen Sohn und so. Ich bin auch schon mal drüber gestolpert früher. Aber es ist natürlich ganz klar, dass hier der geistliche Sohn, das geistliche Kind gemeint ist. Geistliche Kinder. Er kam ja zum Glauben, einerseits durch seine Mutter und Großmutter, aber eben durch den Apostel Paulus, der als Missionar auch in diese Gegend gekommen war und diese Familie. Da gab es also Erweckung, Bekehrung und Wiedergeburt. Und so ist Timotheus ein geistlicher Sohn. Ich will jetzt nicht fragen euch, aber prüft selber, habt ihr vielleicht auch geistliche Kinder schon, die durch euch zum Herrn gekommen sind? Wäre vielleicht schön, morgen wollen wir, so der Herr will, eine Vorstellungsrunde machen, vielleicht der ein oder andere auch ein kurzes Zeugnis geben kann, so über sein geistliches Leben mit dem Herrn. Und es ist auch schön, wenn im Himmel mal Menschen sein werden, vielleicht auch nur einer oder auch mehrere, vielleicht sogar viele, die sagen können, dieser Mensch, dieser Bruder, diese Schwester war es, die mir damals ein Traktat gegeben hat, die mir von Jesus etwas gesagt hat, die mir das Christsein auch glaubwürdig vorgelebt hat. Nicht perfekt, aber doch so, dass ich gesehen habe, dieser Mensch versucht wirklich nach dem Evangelium zu leben. Ein Beispiel, meine Frau, die hat auch ein geistliches Kind, der ist inzwischen auch erwachsen. Und da gibt inzwischen eine christliche Erweckungszeitschrift heraus, darüber freuen wir uns ganz besonders, dass diese Segenslinie also weitergeht. Die Zeitschrift heißt Vergessener Altar, Zabuti Altar, in Russisch gibt es da auch eine Version. Und das freuen wir uns sehr drüber, dass auch da wieder andere jetzt durch ihn zum Glauben kommen, sodass die Segenslinie weiterläuft. Und wir wissen auch nicht, was durch die Botschaften, die Land auf, Land ab verkündigt werden, alles geschieht. Gerade gestern hatten wir in unserer Gemeinde einen Mann, für den viele Jahre gebetet wurde und der sich jetzt bekehrt hat. Es war wunderbar, als er nach vorne kam und sein Leben Jesus übergeben hat, auf die Knie gefallen ist. Und ja, einige waren ja dabei, habt es miterlebt. Also wenn wir geistliche Kinder haben dürfen, und oft führen ja viele Faktoren zusammen. Es ist ja manchmal nicht nur ein Mensch, aber viele, mehrere Christen, da lernt man Christen kennen, dort. Und dann plötzlich kommt der Durchbruch, erkennt man, dass das Leben als Christ eine ganz andere Qualität hat, eine ganz andere Dimension und Freude als das heidnische Dasein, was leider die meisten Menschen in unserem Land führen. Es gibt eine Segenslinie der Geretteten. Die Bekehrung ist natürlich individuell, es gibt keine Völkerbekehrung, wie man es vielleicht versucht hat. Wäre schön, wenn das ginge, aber das geht nicht. Das ist immer nur individuell möglich. Und der Glaube lässt sich auch nicht vererben. Gott hat nur geistliche Kinder, aber keine geistlichen Enkel. Jeder muss selber und darf selber Ja zum Herrn sagen. Wir können das auch niemand abnehmen. Auch unseren Kindern nicht. Wir haben auch Kinder und wir beten für sie und beten auch mit ihnen. Sie beten ja noch kindlich, die sind noch relativ klein. Aber irgendwann sollten sie zum eigenen Glauben gelangen. Und dafür dürfen wir natürlich den Herrn anflehen, dass er das schenkt. Weil der Glaube, den können wir auch nicht irgendwie erzwingen, das ist ein Geschenk Gottes, aber wir dürfen darum bitten. Gnade ist und weiter nichts. Und das steht dann auch im nächsten Vers. Gnade. Aber vorher möchte ich auch noch eine kleine Begebenheit wiedergeben, die auch überliefert wurde von einem Missionar-Ehepaar. Und zwar das Ehepaar Helmut und Ilse Klassen erlebte vor einiger Zeit in Curitiba eine frohmachende Überraschung. An einem Sonntag besuchten sie eine Gemeinde, die für sie fremd war, wo sie noch nie gewesen sind. Und sie hofften, unerkannt zu bleiben. Aber dann wurden sie begrüßt und gebeten, sich vorzustellen. Und plötzlich rief ein Gemeindeglied dieser Gemeinde: Herr Pastor, das ist das Ehepaar, von dem ich Ihnen erzählt habe. Der hatte dem Pastor von denen erzählt. Und dann, ja, was war da geschehen? Er hat dann folgendes Zeugnis abgelegt, dieser Mann. Ich zitiere es einmal. Er sagte: Ich habe viele Jahre keine Gottesdienste besucht. Meine Bekehrung aber ist die späte Frucht einer Sonntagsschularbeit. Also Kinderstunde oder Sonntagsschule, oder wie ihr sagt, ja. Und die lag schon 30 bis 35 Jahre zurück. Und er sagt: Ein Missionarsehepaar in unserer Nachbarschaft hielt regelmäßig Kindergottesdienste. Ich habe mich damals nicht bekehrt als Kind. Aber das, was ich gehört habe, hat ständig in meinem Inneren weitergewirkt. Weitergewirkt. Es war nicht vergebens. Der Same wurde ausgesät. Und jetzt, in diesen letzten Jahren, als ich schon im mittleren Lebensalter stehe, hat Gott endlich sein Ziel mit mir erreicht. Ich verstehe meine Bekehrung als Frucht eines spät aufgegangenen Samens, den dieses Ehepaar Klassen damals gesät hat. So schön, so ein Zeugnis man noch erleben darf, vielleicht auch im Alter, dass jemand mal in der Kinderstunde war und sagt: Damals habe ich zum ersten Mal von Jesus gehört und jetzt endlich habe ich es verstanden, ist der Same aufgegangen. Soweit zu Vers 2, ein Beispiel, der liebe Sohn Timotheus. Ich wünsche jedem von uns, dass wir auch geistliche Kinder haben dürfen, durch die Gnade des Herrn. Vers 2 geht ja noch weiter, jetzt kommt der Gruß, in jedem Brief ist ja auch ein Gruß. Und was für Grüße sind das im Neuen Testament? Nicht einfach so ein Gruß, hallo, wie geht's, wie wir vielleicht schreiben so manchmal, sondern hier steht: Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Gnade, das ist der Zuspruch der Sündenvergebung, die vom Kreuz von Golgatha fließt, wo Jesus stellvertretend für deine und meine Sünde verblutet ist. Da fließt die Gnade her. Ohne dieses Geschenk, das der Heiland für uns gemacht hat, könnte keiner von uns in den Himmel kommen. Gnade, Vergebung der Schuld. Barmherzigkeit. Es ist die Liebe Gottes, dass sie sich erbarmt über uns, die wir es nicht verdient haben, die wir von Natur aus verstockte und verlorene Sünder sind. Aber seine Barmherzigkeit ist es, dass wir noch nicht gar aus sind, wie es mal heißt, dass wir noch nicht dahingegeben sind. Und daraus erwächst dann Friede. Friede, der von Gott kommt und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der wirkliche Friede. Nicht der Friede, den die Welt schenkt, sondern der Friede, der aus der Ewigkeit strömt, wo ich Versöhnung habe mit Gott und wo ich auch Versöhnung bekommen kann, wenn ich es wirklich von Herzen erbitte, mit meinen Mitmenschen. Ob sie es dann wollen oder nicht, ist was anderes, aber ich von meiner Seite aus kann ein friedevolles Herz bekommen und auch mit ausgestreckter Hand auf meine Nächsten zugehen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Und nun, ja, die Zeit läuft uns wie immer schon davon. Ich muss nun etwas weiter vorankommen. Wir wollen ja noch Vers 3 bis 8 betrachten. Ich danke Gott, lesen wir in Vers 3. Das ist schon mal erstaunlich. Ich danke Gott, wenn wir wissen, die Situation. Er dankt Gott aus dem Gefängnis heraus. Und das war kein luxuriöses Gefängnis wie heute, sondern eine kalte, feuchte, krankmachende Zelle. Irgendwo da in der Nähe dieses Kolosseums, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wann das genau gebaut wurde, aber jedenfalls, solche Hinrichtungsstätten waren garantiert in der Nähe. Weiß jemand, wann es genau gebaut wurde? Historiker? Ja. Aber es muss aus dieser Zeit stammen, ne? Dieser frühen Kaiser schon. Jedenfalls war es ein Gefängnis und der Hinrichtungsort war nicht weit entfernt. Aber in dieser Situation dankt der Apostel Gott. Wir haben auch einen Vers bei uns im Esszimmer hängen und manchmal sind wir unzufrieden, vielleicht mit irgendwas, vielleicht schmeckt das Essen nicht immer so, wie es sein soll, obwohl meine Frau sehr gut kocht. Aber Wir wissen schon, das eine Kind mag lieber Pommes, das andere lieber Spätzle. Und vielleicht kennt ihr das auch von euren Kindern. Man kann es nie immer allen recht machen. Und meine Frau, ich sage immer, du brauchst nicht mehrfach kochen immer. Da wird eine Sache gekocht, das essen wir alle dann. Ja, versuchen wir schon. Aber gut. Und dann haben wir an der Wand hängen, seid dankbar in allen Dingen. Das ist auch ein Bibelvers. Gilt für mich genauso. Ich muss auch manchmal erinnert werden daran. Bin auch nicht immer zufrieden. Mal ist es zu heiß, mal zu kalt. Ja, du kennst das auch. Das Problem. Das erleben wir auch in den Gemeinden manchmal. Die einen schwitzen, die anderen frieren. Aber wir können es doch dankbar aus Gottes Hand nehmen. Er kann uns auch zu allem Freude schenken. Und der Apostel Paulus hat es wirklich nicht leicht gehabt im Vergleich zu uns. Er hat im Gefängnis noch gedankt. Er dankt Gott, dem, so schreibt er, dem ich diene von meinen Vorfahren her, mit reinem Gewissen. Ja, er ist in der strengsten Richtung der Juden erzogen worden, der Pharisäer. Das waren ja die Reinen, die sich abgesondert haben von dem Bösen, die sich reinhalten wollten von der Welt. Es war wirklich die beste Richtung. Aber weil sie es nicht konnten, sind sie zu Heuchlern geworden, weil sie den Menschen noch Zusatzgebote aufgestülpt haben. Und sie haben die Gnade leider mehrheitlich nicht angenommen, die in Jesus Christus erschienen ist. Aber er hat von dieser, sage ich mal, perfektionistischen Richtung her, schon von seinen Vorfahren her, diese strenge Richtung im Judentum vertreten. Aber dann hat er Jesus, den Erlöser, den Messias, erkannt. Und jetzt hat er wirklich ein gereinigtes Gewissen und weiß, wem er dient. Ich weiß, an wen ich glaube. Das ist ja auch das Thema morgen früh. So der Herr will und wir leben. Er dankt Gott. Und dann geht es weiter, schreibt der Apostel Paulus, wenn ich ohne Unterlass an dich denke in meinem Gebet, Tag und Nacht. Er denkt im Gefängnis an den, der eine Freiheit ist. Hoffentlich denkt auch der, der in der Freiheit ist, an den, der im Gefängnis ist. Das Gebet sollte ein Hin und Her sein, ein Geben und Nehmen in beide Richtungen. Man kann natürlich sagen, der hat Zeit gehabt, im Gefängnis zu beten, konnte ja nicht viel anderes machen. Das ist durchaus richtig. Wie ist es bei uns, wenn wir vielleicht krank sind, wenn wir vielleicht mal bettlägerig werden, beten wir erst dann oder auch schon, wenn wir gesunde Glieder haben? Manchmal sind wir so aktiv, bleibt leider das Gebet manchmal auf der Strecke. Aber deshalb ist gut jetzt auch in dieser Freizeit, in dieser Bibelwoche, dass wir Zeit haben zum Gebet. Ich lade auch nochmal ganz herzlich ein zur Gebetsgemeinschaft, morgens um 8 im zweiten Stock. Das ist immer eine gesegnete Zeit. Und wenn wir auch füreinander eintreten. Was heißt jetzt aber, liebe Geschwister, wenn der Apostel schreibt, wenn ich bete oder wenn ich gedenke an dich ohne Unterlass in meinem Gebet? Können wir ununterbrochen beten, dann können wir gar nichts mehr arbeiten. Das wird dann manchmal falsch verstanden. Nein, ich verstehe das so und das versuche ich auch mit Gottes Hilfe zu praktizieren, dass ich ständig in der Verbindung mit Jesus stehe, in allen Entscheidungen, vor jeder Autofahrt, vor jedem Essen, auch nach dem Essen danke. Das sollte unsere Lebenshaltung sein, wie wenn wir atmen. Versteht ihr? Ich spreche jetzt nicht von einem okkulten Atemgebet, das gibt es auch, das ist wieder was anderes. Aber es ist ein Vergleich, wie wenn wir atmen. So sollten wir aber auch innerlich in der Verbindung mit dem Herrn sein und das heißt auch beten, immer in Zwiesprache mit Jesus. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr das schon auch so gelernt habt und praktiziert. Für uns ist das an sich selbstverständlich. Und deshalb ist für uns auch keine Last, ich will das jetzt nicht irgendwie uns rühmen, wenn ich das so sage, wenn wir am Tag 3 Andachten halten zu Hause, weil wir sowieso immer mit dem Herrn umgehen, mit seinem Wort, vor jeder Entscheidung. Herr, schenke uns auch einen guten Parkplatz in der Stadt. Und alle solche Dinge können wir auch dem Herrn bringen. Und es hat bisher immer geklappt. Ja. Oder mach mich ruhig, wenn mich jetzt gerade jemand nervt, haben wir auch innerlich beten. Ja, ich hoffe, dass hier jetzt nicht notwendig wird auf der Freizeit. Aber der Hausvater kann sicher ein Lied davon singen. Ne? Hat ganz unterschiedliche Gäste auch hier schon gehabt. Zurzeit sind laut auch sehr angenehme Menschen hier, aber das ist nicht immer der Fall. Ne? Aber da braucht man manchmal auch gute Nerven und kann auch ein Stoßgebet losschicken. Gut, aber wir wollen beten ohne Unterlass. Das heißt, wirklich aus der Verbindung mit dem Herrn Jesus heraus unser Leben gestalten lassen von ihm. Nicht dem Eigenwillen dienen, sondern dem Herrn. ohne Unterlass beten. Das heißt also auch bei unserer Arbeit, die Benediktiner, ich bin ja kein Freund des Katholizismus, aber die Benediktiner haben ja einen guten Satz geprägt, ora et labora, bete und arbeite. Das sollte ja beides zusammenlaufen. Dass wir bei unserer Arbeit den Herrn immer fragen, wie mache ich es jetzt richtig, was hat jetzt Vorrang? Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass die Mission Vorrang hat vor irgendwelchen anderen Hausarbeiten. Also wir machen zum Beispiel samstags Missionseinsatz mit unserer Gemeinde. Da würde ich mich zum Beispiel freuen, wenn viele kommen würden und nicht sagen, ich muss jetzt aber Hausputz machen, ist auch wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber Priorität, da muss man wirklich darum beten, was hat jetzt Vorrang, was ist wirklich wichtiger für Zeit und Ewigkeit. Das Putzen nicht vernachlässigen, das kann man aber dann auch zu einer anderen Zeit machen, vielleicht ein bisschen schneller als sonst. Und dann aber auch Menschen zu Jesus einladen. Und natürlich auch den Gottesdienst besuchen sonntags. Nicht sagen, ich muss den ganzen Tag joggen und so weiter. Die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Gottesfurcht ist zu allen Dingen Nütze. Wir müssen unseren Leib schon auch fit erhalten, dass wir dem Herrn auf Erden dienen können. Das sage ich jetzt nichts dagegen. Es gibt ja auch wunderbare sportliche Möglichkeiten im Ort. Aber wenn wir die Gottesfurcht dabei vergessen, die Versammlungen vernachlässigen, dann läuft was falsch. Ja, das war also kurz ein Hinweis, Gebet ohne Unterlass. Und das tat auch der Apostel Paulus für den Timotheus, denn er wusste, Timotheus ist angefochten, er ist noch einige Jahrzehnte jünger und es heißt auch einmal, fliehe die Liste der Jugend und immer wieder müssen auch die jüngeren Menschen von Älteren ermutigt werden, aber auch ermahnt. Es gehört beides zusammen. Natürlich auch umgekehrt, Alter schützt vor Torheit nicht, auch ältere Brüder und Schwestern brauchen Ermahnung. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll. Ich habe schon manchmal ältere Brüder kennengelernt, die waren irgendwie ledig geblieben. Und dann haben sie eine Frau gesucht. Ich habe es mehrfach erlebt, so in Gemeinden, wo ich unterwegs war. Und ich sagte, ja, und in welchem Alter? Ja, die soll 20 sein. Und wie alt bist du? 70. Ich sagte, ja, also ich weiß, ich kann dir nicht helfen. Und wenn, dann solltest du schon nüchtern sein und auch deine Situation sehen, sage ich mal. Ja, ihr wisst, was ich damit sagen will. Alter schützt vor Torheit nicht. Das ist, vielleicht gibt es mal Ausnahmen, wo sowas gut geht, aber normalerweise sollte man im Alter vielleicht ein bisschen weise geworden sein im Leben. Ja, das war jetzt nur so ein etwas vielleicht banales Beispiel, aber was manche doch bewegt. Ja. Und dann kommt Vers 4. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Die Tränen, dass sie getrennt sind, der Abschied in Ephesus, ist sicherlich noch in Erinnerung gewesen, es war schon länger zurück, schon vor der ersten Gefangenschaft, aber sicherlich weint Timotheus jetzt, weil Paulus ja jetzt wieder in der Gefangenschaft ist und eine viel härtere Gefangenschaft. Vielleicht waren es auch andere Tränen, dass er überfordert war mit manchen Dingen. Jedenfalls hat sich der Apostel so sehr gewünscht, ihn noch einmal zu sehen. Und wenn wir diesen Vers lesen, sehen wir etwas, liebe Geschwister, von dem Segen der Gemeinschaft. Manchmal gibt es ja Christen, die sagen, ich kann ganz gut allein leben, ich brauche keine Gemeinschaft, ich brauche in keine Gemeinde gehen. Aber ich sage immer, wenn du keine Gemeinde, keine bibeltreue Gemeinde findest in deiner Gegend, dann versuch wenigstens eine Hausgemeinde, einen Hauskreis zu finden, wo das Wort noch klar ausgelegt wird, durch wechselnde Brüder auch vielleicht, wenn es mehrere noch gibt. Oder es gibt vielleicht irgendwo eine kleine Gemeinde, vielleicht auch eine größere, die noch bibeltreu ist. Das ist ja heute Mangelware, wissen wir auch. Man muss manchmal weit fahren. Zu uns nach Pforzheim kommen auch Geschwister, ich weiß nicht, von Karlsruhe, von Flehingen, von allen Richtungen. Ja, und aber es wäre natürlich schön, wenn es in jedem Dorf noch eine Zelle gäbe, wo das Wort noch unverfälscht verkündigt wird. Und der Segen der Gemeinschaft ist eben deshalb auch wichtig, weil man sich, wenn man in Gemeinschaft ist, auch gegenseitig stärken kann, ermutigen kann, korrigieren kann. Wenn man nämlich so ganz allein als Christ lebt, vielleicht nur noch mit seiner eigenen Familie, ohne Korrektur von außen, da kann man sehr schnell vielleicht einsam werden, verbittert werden oder extrem werden oder vielleicht sogar sektierische Lehren ausbilden. Deshalb, ich wünsche jedem von euch so sehr, dass ihr Gemeinschaft auch mit anderen Geschwistern haben könnt. Manchmal wissen ja auch manche, wo bibeltreue Gemeinden sind. Wir zum Beispiel bei unserem christlichen Gemeindedienst haben auch unter anderem den Auftrag, Gemeinden zu vermitteln an suchende Geschwister, wo wir sagen können, soweit wir wissen, ist dort noch ein gutes Wort, ein biblisches Wort zu finden, ist noch nicht verfälscht, noch nicht dem Zeitgeist oder der falschen Ökumenisierung angepasst. Ja, dürfte auch gerne auf uns zukommen oder auf andere. Auch die Konferenz für Gemeindegründung hat eine Liste von Gemeinden und mancherlei Werke. Wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Das ist Freude, wenn man einander wieder sieht. Und ich habe gesehen vorhin, auch viele haben sich gefreut, auch hier einander wieder zu treffen. Ich freue mich, dass hier schon ein fester Stamm auch zusammen ist, wo sich einige kennen. Und das macht auch Freude, wenn man sich doch nochmal sieht. Ist doch immer ein halbes Jahr wieder vergangen, zumindest zwischen den Bibelwochen, wo ich hier bin. Manche kommen ja auch sonst noch her zu anderen Bibelwochen, das ist natürlich auch schön. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass man sich auf Erden wieder sieht. Aber dann beim Herrn im Himmel, da freuen wir uns ja, wenn wir uns dann alle wieder treffen dürfen, hoffentlich, wie wir heute hier sind. Ich hoffe ja, dass alle schon gerettet sind. Vers 5. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike, ich bin aber gewiss auch in dir. Luther schreibt hier ungefärbt, aber wörtlich steht ungeheuchelt. Gibt es auch einen geheuchelten Glauben? Leider auch, ja. Scheinheilige. Scheinheilige Menschen, die dann dem Herrn viel Schande machen, wenn sich ihr wahrer Charakter entpuppt, dass sie gar nicht von Jesus geprägt sind, sondern letztendlich ja, von eigenen Ich, hinter dem ja dann Satan steht. Der Glaube sollte echt sein. Wir dürfen auch immer wieder den Herrn bitten, dass er unser Herz reinigt, dass der Glaube wirklich ungeheuchelt ist. Von uns aus können wir nichts tun. Ohne Jesus können wir gar nichts tun. Auch der Glaube ist ein Geschenk. Und wir sollten auch keine falschen Lehren verkündigen über den Glauben. Es gibt so viele Sekten, so viele Irrströmungen. Ihr wisst ja, ich war ja 10 Jahre lang Sektenbeauftragter. Ich will das hier nicht ausbreiten, was es da alles gibt. Aber da leugnen sie die Gottheit Jesu. Da leugnen sie die Notwendigkeit der geistlichen Wiedergeburt. Da leugnen sie die Notwendigkeit des Sühnetodes Jesu. Das geht leider schon ein bisschen in kirchliche Synoden inzwischen hinein. Auch da sind ihr Lehren schon, nicht nur bei den Sekten. Ja, auch bei verschiedenen Kirchen und Freikirchen. Es ist traurig. Und natürlich auch in der katholischen Kirche sind viele falsche Lehren eingedrungen über die Jahrhunderte. Das wissen wir ja, denke ich, auch. Wenn ich nur an den Reliquienkult erinnere, dass man Knochen als wundertätig hier verehrt und alles Mögliche. Da wollen wir uns wirklich fernhalten und nur das, was die Bibel sagt, glauben. Ein ungeheuchelter Glaube, aber wunderbar, wenn wir dann lesen, der schon zuvor gewohnt hat, in deiner Oma und deiner Mama, sage ich jetzt mal. Ja. Also sie haben den Timotheus schon Gottesfurcht gelehrt, auch den Glauben. Und dann, als sie den Herrn Jesus erkannt hatten, haben das 3 Generationen hier angenommen. Lois, die Oma, Eunike, die Mutter und Timotheus, der Enkel bzw. der Sohn. Und da sehen wir auch, das gilt jetzt auch gerade den Schwestern, wie wichtig eine christliche Erziehung ist. Hier werden gerade Schwestern genannt. Die Frauen haben, das, da müssen wir uns nichts vormachen, in der Regel schon mehr zu tun mit den Säuglingen oder Kleinkindern vor allem, als wir Männer, die wir ja oft auch so draußen sind im Lebenskampf. Und die Frauen, wenn sie sich natürlich jetzt nicht abschieben, schon mit einem Jahr in die Kindertagesstätte, das ist ein furchtbarer Missstand in der Endzeit, ja, dass das schon gemacht wird. Aber normalerweise sollten ja die Kinder zumindest bis zum 3. oder 4. Lebensjahr zu Hause sein. Ich würde sie nicht vor dem 4. oder vielleicht 5. Jahr in den Kindergarten abschieben. Aber es sind ja heute in unserer Gesellschaft die Werte so verschoben, dass es nur noch um Selbstverwirklichung vielen geht. Und Deutschland ist ja ein sterbendes Land, weil die Kinderfeindlichkeit bei uns ich glaube sogar am größten ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, aber in Deutschland ist es an sich ganz traurig, ganz traurig. Deshalb, wir wollen gerade als Christen uns freuen, wenn wir heute noch Familien mit Kindern treffen, sie ermutigen, ob sie jetzt wenig oder viele Kinder haben, ist egal, aber überhaupt, dass jemand noch den Mut hat, Kinder heute in die Welt zu setzen. Ja, es ist traurig, dass man oft nur noch an sich selber denkt, an die nächste Urlaubsreise oder dass man beruflich vorankommt. Aber an die Zukunft, an die wirkliche Zukunft denkt man nicht, nämlich irdisch jetzt gesehen, ja, die nächste Generation. Was nützt es, wenn ich eine hohe Karriereleiter erklimme und dann habe ich niemanden, dem ich es vererben kann zum Beispiel. Ja? Wer kriegt es dann? Weiß nicht. Kann vielleicht sozialkaritativen Werk oder wem auch immer geben, aber die Generation stirbt aus. Aber hier sehen wir in Vers 5 auch die Generationenfolge, hier über drei Generationen. Nun Vers 6. Und hier ist so eine kleine Ermahnung drin, versteckt in diesem Vers. Und zwar will der Apostel Paulus seinem Schüler und Jünger Timotheus sagen, er soll die Gabe, die in ihm ist, auch wirklich gebrauchen. Er soll sein Pfund nicht vergraben. Hier schreibt der Apostel, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Die Handauflegung ist geschehen zur Einsetzung in den Dienst. Man nennt es auch manchmal Ordination. Aber es sollte wirklich eine geistliche Ordination sein, wo auch der Segen weitergegeben wird. Der Apostel Paulus ermahnt an anderer Stelle, dass man niemandem zu schnell die Hände auflegt, sonst macht man sich teilhaftig fremder Sünden. Das heißt zweierlei. Bei einer Ordination oder Amtseinsetzung muss man genau prüfen, wer wen einsegnet. Es sollte nur ein geisterfüllter Mann einen ebenfalls vom Geist Gottes gepackten Mann einsegnen und nicht einen, der gar nicht wiedergeboren ist, der gar nicht geeignet ist, der gar keine Berufung hat. Also eine falsche Ordination, wie es ja heute leider in vielen Kirchen reihenweise geschieht, wo Menschen gar nicht wiedergeboren sind, ist natürlich ein Verhängnis. Da ist der Tod im Topf. Und da müssen wir uns nicht wundern über so viel Unglaube, der von den Kanzeln heute leider schon gepredigt wird, wenn unberufene Männer und eben auch schon Frauen heutzutage, die Frauenordination ist ja nicht biblisch, wenn die Frau Männer belehren will, ja, wenn das heute alles schon ausgebreitet wird. Von nach Epheser 5 gilt ja die Hauptstellung des Mannes. Das heißt, die Frau darf nicht über den Mann regieren und autoritativ lehren. Das verwehrt die Bibel ganz klar. Die Frau kann aber andere Frauen belehren. Die Frau kann Kinder belehren. Sie kann auch missionarisch wirken und diakonisch und viele Dienste tun. Aber sie soll nicht die Hauptstellung des Mannes ersetzen wollen. Das widerspricht völlig Gottes Wort. Gerade in Epheser 5, 1. Korinther 11 und anderen Stellen könnt ihr das nachlesen. Aber das wird heute leider auch nicht mehr ernst genommen. Das ist auch ein endzeitlicher Zustand, liebe Geschwister. Hier nun erinnert der Apostel Paulus den Timotheus daran, dass er die Gabe Gottes, die in ihm ist durch die Auflegung der Hände des Apostels, dass er die gebrauchen soll. Das heißt, er soll nicht als Apostel wirken. Das Apostelamt lässt sich nicht weiter übertragen. Das waren Augenzeugen des Lebens Jesu, Ausnahme Paulus, der den erhöhten Herrn gesehen hat. Wir wissen ja, die Apostel im Sinne des Neuen Testaments, die sind ausgestorben im ersten Jahrhundert. Das gibt es dann im zweiten Jahrhundert nicht mehr. Die neuapostolischen Sekten und so weiter oder katholisch-apostolischen haben später wieder beleben wollen. Aber das ist keine biblische Grundlage vorhanden dafür. Aber trotzdem hat der Apostel Paulus auf Timotheus eben die Gabe Gottes übertragen und er soll diese gebrauchen. Er soll seine Pfunde wuchern lassen, er soll die Gaben, je nachdem, was er bekommen hat, einsetzen. Es ist wahrscheinlich die Verkündigungsgabe, die Missionsgabe, die Lehrgabe, das ist ja oft auch Hand in Hand, dass er das gebrauchen soll und eben gemeindebauend wirken soll. Er soll sich nicht entmutigen lassen durch die Verfolgung, die auch den Apostel ereilt hat, sondern hinausgehen aufs Missionsfeld und dort Seelen gewinnen für den Herrn. Und dann kommt eben die Ermutigung in Vers 7. Das bestätigt dies. In Vers 7 kommt jetzt, der Vers ist auch in der Lutherbibel oft fett gedruckt. Ja? Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wie wunderbar. Fürchtet euch nicht, der Herr will bei euch sein. Jesus ist bei dir. Und wenn du so dauernd in der Verbindung mit dem Herrn stehst, bete ohne Unterlass, dann wird der Herr dich auch durchtragen, wird dir Weisheit schenken, auch in schwierigen Situationen. Da musst du keine Angst haben. Der Herr gibt dir Kraft, er gibt dir Liebe zu den Menschen, auch zu denen, die deine Feinde sind. Liebet eure Feinde. Und Besonnenheit, dass man keine übereilten Entscheidungen trifft, sondern im Gebet zum Herrn, in der Weisheit und mit einem gehorsamen Herzen die Wege des Herrn wandelt. Und Vers 8 noch. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Dazu haben wir am Anfang auch dieses Beispiel gehört vom Kolosseum in Rom, wo dieser Baumeister sich nicht geschämt hat des Herrn, sondern sein Leben gegeben für Jesus Christus und hat den herrlichen Lohn bekommen, in der Gemeinschaft mit ihm zu sein. Schäme dich nicht. Das wird auch noch ein besonderes Thema sein in dieser Woche, wo wir auch dann hören werden, sei stark im Herrn und auch durch Leiden geht es zur Herrlichkeit. Also es ist ein sehr ermutigender Brief, obwohl oder vielleicht gerade weil der Apostel im Gefängnis sitzt. Er ist ja inspiriert vom Geist Gottes, dieser Brief. Es ist ja nicht nur ein persönlicher Brief eines Menschen an einen anderen Menschen, sondern Gott sagt uns durch diesen Brief etwas für alle Zeit. Und deshalb, ich sage nochmal, jedes Wort in der Bibel hat eine tiefe Bedeutung für uns auch heute. Und gerade im Neuen Testament, die Lehrbriefe sind ganz besonders für uns wichtig, sodass wir Orientierung haben für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte damit für heute Abend abschließen und noch mal mit uns beten. Ich möchte bitten, dass wir uns dazu erheben. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns auch diesen Brief durch den Apostel Paulus geschenkt hast, dass wir darin Ermutigung und Ermahnung hören dürfen. Und wir bitten dich, dass du auch uns zu unerschrockenen Zeugen deines Evangeliums machst, dass wir keine Angst vor Menschen haben in unserer Umgebung, dass wir ihnen dein Wort weitergeben, aber auch durch die Tat beweisen, dass wir in deiner Liebe stehen. Schenk uns auch eine frohe Gemeinschaft jetzt in dieser Woche. Segne alle, die gekommen sind und lass deinen Geist wirken an unseren Herzen. Wir bitten dich von ganzem Herzen. Danke, Herr Jesus. Amen.